10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
In dieser Folge schauen wir, während die Welt eigentlich auf den Norden Amerikas blickt, wo der selbsternannte König Trump gerade versucht, die Demokratie auszuhebeln, schauen wir etwas weiter in den Süden. Und ich freue mich, dass ich zwei spannende Gäste habe, die sehr kundig sind, was die Situation der Zivilgesellschaft in der gesamten Region angeht, vor allem natürlich in den Ländern Chile und Argentinien. Ich freue mich sehr, dass Hermann Wiener bei uns ist, Filmemacher, Künstler, Wahlbochumer, was mich natürlich als gebürtigen Bochumer sehr freut. Und Pedro Crovetto ist auf der anderen Seite bei uns, Wissenschaftler, ebenfalls in dieser schönen Ruhrgebietsstadt gestrandet. Und mit ihm will ich vielleicht auch direkt anfangen. Wir erleben ja martialische Szenen, die selbst hier in Deutschland ankommen, im Moment aus der Region, über die wir heute sprechen wollen. Da gibt es einen Präsidenten, der mit der Kettensäge nicht nur durchs eigene Land läuft, sondern sie inzwischen ja auch schon in den USA fleißig weiter verschenkt. Bevor wir auf die beiden Länder, Chile und Argentinien, speziell blicken, wie sieht die Situation für die Zivilgesellschaft generell in der Region im Moment aus?
Ja, ich würde sagen, dass es, du hast es genau richtig am Anfang erwähnt, das ist ein Prozess, der eigentlich nicht nur Lateinamerika erlebt. Und es ist nicht nur ein Prozess, der neu ist. Die Demokratie war immer in Gefahr und wir erleben eine Schwächung auch der zivile Gesellschaft, in denen immer mehr Leute skeptisch sind über die Institutionen der Demokratie. Vielleicht interessant bei der letzten Wahl in Deutschland, dass die Beteiligungen sehr hoch waren, aber wir erleben in Lateinamerika, besonders in Chile und ich glaube in Argentinien auch, dass eine große Anzahl von Leuten sehr skeptisch sind in Bezug auf die Institutionen der Demokratie und infolgedessen sich weniger beteiligen. Eine gewisse Apathie gibt es. Diese Apathie ist eine der größten Feinde der Demokratie. Die Griechen in alten Athen hatten einen Namen dafür, für die Leute, die sich am politischen Prozess nicht interessierten. Und zwar nannten sie die Idiotes. Und ich denke mir, dass in vielen Ländern heutzutage sehr viele Idioten gibt, die es glauben, politisch sich zu engagieren, in den sozialen Bewegungen aktiv zu werden, würde sich nicht lohnen. Und das ist ein großes Gefahr, wie gesagt, nicht nur in Europa, sondern auch sehr stark in Lateinamerika.
Aber ist es nur die Einschätzung, dass es sich eventuell nicht lohnt, oder hat es auch viel mit Einschüchterung zu tun? Wir erleben ja in vielen Regionen der Welt durch das Erstarken von eher, ich will es mal vorsichtig sagen, autoritär eingestellten Herrschern auch ein starkes Zurückdrängen der Zivilgesellschaft. Selbst hier in Deutschland, das ist sicher nicht vergleichbar, aber haben wir in den letzten Tagen viel diskutiert über eine Anfrage der Unionsbundestagsfraktion, wo im Grunde die Bundesregierung genutzt wurde, um zivilgesellschaftliche Institutionen auszuforschen und mal zu fragen, ob das denn alles so richtig ist, was sie da machen. Also ist diese Nichtbeteiligung vielleicht auch ein Ausdruck von einer Sorge, sich zu engagieren?
Ja, mit Sicherheit ist es eine Sorge, von sich zu engagieren. Aber ich glaube, das ist sogar noch tiefgründiger. Vielleicht sollte man sich fragen, ob nicht der größte Sieg des Neoliberalismus ist, Politik und soziales Engagement einfach nur als eine Ware anzusehen. Und eine Ware ist es natürlich zu verkaufen, wenn es a. billig ist und b. wenn ein gutes Marketing dafür hast. Und ich denke mir, dass es viele Leute in den politischen Parteien, besonders in den politischen Parteien, nicht die richtigen Antworten finden. Und zwar, da kommt ein bisschen die Enttäuschung. Ich kann mich genau jetzt zum Beispiel erinnern an die letzte Wahl in Deutschland. Ich war recht enttäuscht, dass fast alle politischen Parteien eigentlich zumindest in der Werbung, keine richtige Politik gemacht haben. Also es gibt Leute, die einfach nur billige Losungen haben. Billige Waren verkaufen sich einfacher, das macht die Rechte auch. Aber nicht nur die Rechte macht das, die politische etablierte Parteien der Mitte machen es auch. Zum Beispiel auch Rufe wie mit Arsch in die Hose im Parlament oder zurück zur Zukunft. Also keine richtigen Inhalte. Und ich denke, dass die Leute A, auf Inhalte warten, B, erwarten, dass die Leute tatsächlich seine politischen Probleme aufgreifen und C, ja klar, haben sie natürlich Angst, weil die Institutionen einfach ja, nicht die richtigen Antworten auf die Fragen, die man hat. Es ist eine Vielfalt von Problemen, die Demokratie und soziale Bewegungen schwächen.
Wir wollen heute in dieser Folge speziell über Chile und Argentinien sprechen, die beiden Länder, in denen Sie groß geworden sind und ja, die Sie auch beide aus ähnlichen Gründen, wenn ich das so richtig nachlesen konnte, auch verlassen haben. Wie ist Germán Wiener in Ihrem Heimatland oder Ursprungsland derzeit die Situation? Was hören Sie von dort? Wie sind auch Ihre Kontakte und Erlebnisse mit der Situation dort?
Ich versuche mich ständig zu informieren, was in Argentinien passiert. Und ist das eigentlich nicht neu, was im Moment passiert. Nur Milei ist ein bisschen krasser, sagen wir so, in der Art, wie der das Ganze durchsieht. Aber ich habe in Argentinien bis 1980 gelebt und habe 4 Militärputsch erlebt. Das heißt, ich habe irgendwie diese Art von Repression, sagen wir so, auf welche Art auch immer. Damals waren die Militärs, jetzt macht es ja Milei irgendwie ein bisschen anders, aber der Unterschied ist sehr, sehr gering. Ne? Wir erleben auch in Argentinien im Moment durch Milei auch einen großen Kulturkampf, wie der das nennt, und versucht, diese ganze Erinnerungskultur irgendwie zu zerstören. Das Letzte, was wir irgendwie mitgekriegt haben, was in der Escuela Mecánica de la Armada, da heißt die Anischule der Marine, die während der Militärdiktatur ein Geheimgefängnis war und ein Folterungszentrum war, wo fast 5000 Menschen umgebracht wurden. Davor behauptet man, dass es nur 200 überlebt haben. Von da sind diese sogenannten Todesflüge auch gestartet, die in den Rio de la Plata die Menschen getäubt und nackt irgendwie verworfen haben. Und das ist eine Kultur, die wir seit dem nach der Militärdiktatur bis von 76 bis 83 irgendwie erlebt haben, versuchen immer wieder so aufrechtzuhalten. Das heißt, dass man sich daran erinnern muss, was da passiert ist. Und der ESMA ist ein sehr wichtiges Zentrum, wo alles da stattfindet. Da sind die Menschenrechtsorganisationen auch dabei. Und Milei versucht das jetzt auf einmal alles irgendwie zu vernichten. Ist aber, wie gesagt, nicht neu. Da hatte ich irgendwie 84 schon irgendwie in Argentinien, da in der ESMA, so eine Veranstaltung stattgefunden, wo die Ex-Militäre von der Marine irgendwie eine Veranstaltung gemacht haben im Mai 24, wo sich irgendwie eine Fotoshooting da mit diesem Flugzeug gemacht haben und gerufen haben, wir kriegen das wieder hin. Ne? Wir wollen eine Rückgewinnung des Geländes. Ne? Das Ganze ist eine sehr, sehr problematische Sache, weil, wie gesagt, da hängen auch jede Menge Organisationen wie Mutter von Plaza de Mayo oder Hijos, das sind die Kinder der gestorbenen oder umgebrachten Menschen und sowas. Und da versucht er irgendwie so, koste was es wolle, das zu zerstören. Ne? Es gibt auch verschiedene Bewegungen, die das gegen sich stellen, aber anscheinend, wie du das gerade gesagt hast, gibt es auch eine parallel so eine Repression, die Tag zu Tag irgendwie größer wird und das verhindert, dass diese Sachen irgendwie auch teilweise nach außen gehen. Ne? Das ist auch eine Pressesperre, hätte irgendwie eine richtige Musikveranstaltung stattgefunden, wurde aber verboten, auf welche Gründe auch immer. Und sowas ist schreitet irgendwie voran mit einer Geschwindigkeit, die ich vorher nie gesehen habe in Argentinien.
Können wir möglicherweise hier in Deutschland auch im negativen Sinne etwas lernen? Also die Dinge, die Sie beschrieben haben gerade, es werden Veranstaltungen verboten, es wird die Presse eingeschränkt. Sind das sozusagen die ersten Maßnahmen oder so diese kleinen ständigen Maßnahmen, die am Ende zu einer großen Repression führen? Also sind das Dinge, wo wir genau auch vielleicht hier in Deutschland aufpassen müssen, solche Dinge nicht zuzulassen?
Ja, würde ich mal sagen. Da sollte man schon aufpassen. Man versucht hier auch irgendwie Sachen zu manipulieren oder über den Holocaust und was weiß ich, alle Themen, die hier sehr wichtig sind, auch eine Schweige darüber zu ziehen, ne, und dass man nicht darüber gesprochen wird. Ich glaube schon, dass man achten muss. Und ich glaube, dass es auch eine sehr wichtige Arbeit der Ausbildung ist. Ne? Heißt, da muss man irgendwie so ständig, aber auch gezielt und auch kluger irgendwie versuchen, diese Menschen klarzustellen, was es passieren kann, mit diesen Rechten irgendwie einfach geschnitten werden.
Diese Schwächung ist natürlich immer ein schleichender Prozess und es fängt natürlich ganz klein an. Und wir erleben das jetzt. Also was weiß ich, wenn die CDU zum Beispiel gegen Omas gegen rechts sich stellt oder wenn die CDU dämonisiert, dass die Leute auf der Straße gegen rechts gehen, so fängt natürlich alles an. Und wir sollen es nicht vergessen, dass diese Schwächung der Demokratie und der Erinnerungskultur, die Demokratie starb schon in Deutschland. Na, also vergessen wir nicht, dass wir in den 30er Jahren die Demokratie in Deutschland starb, bis wurde getötet. Also das ist hier nicht neu. Und es fängt natürlich immer klein an. Und diese kleine Veränderung muss man meines Erachtens von Anfang an versuchen zu stoppen.
Wie stoppt man sie am besten? Können wir vielleicht da auch etwas lernen aus den Ländern in Lateinamerika? Also wo es ja doch vielleicht auch eine viel beständigere Protestkultur gegeben hat. Also wo einzelne Gruppen wirklich über Jahre, über Jahrzehnte hinweg immer wieder auch an schreckliche Dinge erinnert haben. So etwas erlebe ich zumindest in Deutschland nicht. Wir sind sehr gut darin, dass es mal große Demonstrationen gibt und dann gibt es aber auch wieder sehr lange eigentlich wenig Bewegung in der Öffentlichkeit. Also brauchen wir einen längeren Atem vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, in Argentinien sind die Mutter von Plaza de Mayo ein Beispiel dafür. Ne? Die kämpfen schon 50 Jahre. Ich kann ganz gut erzählen von meiner Familie. Ich habe meine Tante ist auch Mutter von Plaza de Mayo. Ich habe dann Cousin, die nach der Militärdiktatur Putsch 76 umgebracht wurde. Und sie versucht ständig, die will 100 jetzt im Mai und hat nicht aufgehört, irgendwie darüber zu reden. Was auch so ein riesengroßer Widerstand in meiner Familie ist. Ne? Die wollen nicht mehr hören. Aber ich glaube, dass es ein sehr, sehr wichtiger Prozess ist, also so den Atmen irgendwie zu halten und weiterzumachen, weiterzumachen. Es gibt in Argentinien mehrere Organisationen, die das versuchen. Allerdings sieht man auch, wenn jemand kommt wie Milei jetzt mit der Motorsäge, ne? In ein paar Jahren, anderthalb Jahre ist er ja schon an der Macht, irgendwie versucht, alles kaputt zu machen. Und mit viel Erfolg, bedauerlicherweise.
Pedro Corbetto, wenn wir nach Chile blicken, ist die Situation vergleichbar oder sieht das nur aus der Ferne sehr ähnlich aus?
Ganz kurz vorher zu der ersten Frage, die du gestellt hast. Ich habe mir immer gefragt, wie Erinnerungskultur lebendig sein kann. Und ich frage mich, wieso einiges nicht funktioniert, obwohl der Staat interessante Sachen macht. Zum Beispiel, es gibt sehr viel in der Kunst und Literatur in Deutschland in Bezug auf Nationalsozialismus. Oder in der Lehrerausbildung, im Unterricht wird thematisiert. Es gibt Denkmäler und Gedenkstätten und so weiter und so fort. Und trotzdem eine große Anzahl von Menschen nehmen das nicht wahr. Ich habe den Eindruck, dass es oft die Menschen neigen, lieber vergessen zu wollen. Alles, was zu hässlich ist, sollte man lieber vergessen. Und der Staat tut Sachen und dennoch, was weiß ich eben, wird das von den Leuten nicht richtig konsumiert. Also das ist eine Frage, wo ich auch mich ständig frage, warum funktioniert nicht, dass wir vieles tun und trotzdem eine große Anzahl von Menschen immun sind gegenüber dem Versuch, Erinnerungskultur wach zu bleiben, zu behalten. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Bezüglich aber auf die Frage Chile, viele schlimme Prozesse fangen erstmal in Argentinien an und wir haben immer in Chile 2 Jahre lang, um darüber zu lernen. Das ist in der Vergangenheit passiert und ich hoffe sehr, weil das Thema ist in Chile auch natürlich aktuell. Man versucht zum Beispiel, oder man hat es versucht zum Beispiel, dass das Thema Diktatur in den Lehrplänen nicht mehr erscheint. Die rechte Versuch, die Mittel zu kürzen fürs Museum der Erinnerung in Santiago. Also der Versuch der Rechte, so eine Entwicklung wie in Argentinien durchzusetzen, ist definitiv vorhanden. Nur, ich hoffe sehr, dass wir lernen, wie schlimm eine Politik wie die Politik von Milei ist und dass wir es schaffen, ja, dass es nicht in der Wahl im November auch in Chile eine rechte, reaktionäre Regierung zustande kommt. Also die Gefahr ist sehr groß, dass wir in Chile im November wieder ein zweites Milei in Chile haben. Ich hoffe sehr, dass die gesunden Kräfte der Mitte und der Linke sich zusammentun und eine gute Alternative auf ein Milei. Wir haben in Chile 3 Kandidaten in der Rechte. Lustigerweise sind 3 deutschstämmige mit den Namen Mattei, Kaiser und Kass. Also 3 deutschstämmige, die kämpfen, um konservative Reaktionärer zu erscheinen, der andere als der andere. Das wird ganz interessant sein. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir von Argentinien lernen und schaffen, das zu stoppen.
In Argentinien sieht man das auch ganz klar. Die Leute, die jetzt 30 sind, haben das nicht erlebt. Ne? Also hat irgendwie eine schreckliche Sache passiert. Und die nächste Regierung, demokratische Regierung, die da stattgefunden haben, waren nicht in der Lage, diese Leute so klar oder zu erzählen und so klar zu machen, was passieren kann, bis dann noch was zurückkommt. Ne? Ich sehe da, was meine Familie, meine Neffen, Nichte und was weiß ich, Verwandte, die haben überhaupt keine Ahnung, was passiert. Ja. Und dann gibt es in Argentinien auch diesen ganz gewaltigen Anti-Peronismus. Ne? Alles, was Peronismus ist, ist eine schlechte Sache gewesen, obwohl die auch nicht genau wissen, was das war. Ne? Und dann sind sie in der Lage, irgendwie so einen Faschisten wie Milei irgendwie einfach zu wählen. Und ich glaube, dass hier in Deutschland das gleiche Problem ist. Ne? Die Leute wissen nicht, was da passiert mit dem Nationalsozialismus oder was in Deutschland stattgefunden hat. Und das ist ein eine riesige Aufgabe der Ausbildung und den Menschen irgendwie das zu erzählen und auch irgendwie intelligenter zu machen. Ich glaube, dass diese neuen Medien, die jetzt irgendwie so ganz in Mode sind, irgendwie eine gute Hilfe sein können. Wir sind total froh, weil irgendwie die Jugend jetzt irgendwie, die meisten Jungen die Linke irgendwie gewählt haben, aber genauso viele haben die AfD gewählt. Ne? Da heißt es, es keine Das ist eine tolle Sache, aber so. Und da, glaube ich, muss man irgendwie richtig arbeiten in der Richtung.
Jetzt erleben wir aber, dass in der internationalen Politik ich zumindest keine wirkliche Unterstützung der Zivilgesellschaft in Lateinamerika wahrnehme, also speziell Ostdeutschland. Hier hatten wir vor kurzem noch ein Regierungsmitglied, was gesagt hat, wir müssen mehr Milei wagen. Er war noch nicht in Deutschland mit der Kettensäge, um sie zu verschenken, aber das in einer Situation, in der die Menschenrechte in diesem Land so unter Druck sind, wie ist das zu erklären? Ist das eine so faszinierende Inszenierung, die dann manche Politiker auch in Deutschland beeindruckt? Oder sind auch die Politiker manchmal zu geschichtsvergessen?
Ja, jetzt sogar noch schlimmer, als du sagst, weil die Rechte in Europa unterstützt die Rechte in Lateinamerika sehr stark. Man soll nicht vergessen, die Rechte hat es inzwischen eine Plattform, und zwar es gibt eine richtige Internationale der Rechte mit Sitz in Madrid, wo sich ständig Leute von Trump-Anhänger, Vox-Anhänger Spanien, lateinamerikanische Rechtsextremisten, Orban, AfD und so weiter und so fort regelmäßig treffen und regelmäßig die Rechte in Lateinamerika auch finanziell unterstützen. Und andersrum, bei den fortschrittlichen Parteien scheint jeder in Europa um sich so sehr bemüht, dass es eigentlich Lateinamerika in der Hinsicht ziemlich vergessen wird. Aber genau deswegen finde ich so wichtig, dass solche Veranstaltungen wie jetzt im Fritz-Bauer-Forum stattfinden, wo das Thema Rechtsextremismus in Lateinamerika eben diskutiert wird. Aber du hast recht, Lateinamerika wird sehr oft vergessen. Ich meine, die fortschrittlichen Kräfte in Lateinamerika werden oft vergessen. Die Rechte kapierte sehr schnell, dass die Leute in Lateinamerika Unterstützung brauchen. Und weil diese Unterstützung sich letztendlich auch in eine Stärkung der Rechte in Europa entwickelt. Also wir sehen, wie Milei zum Beispiel in USA eine Kettensäge schenkt und so weiter und so fort. Wie Milei auch das Gleiche macht in Madrid mit Vox. Also diese Wechselunterstützung bei der Rechten ist vorhanden, nur bei den fortschrittlichen Kräften nicht.
Aber was könnte, wenn wir jetzt speziell zum Schluss nochmal auf Deutschland blicken, wir stehen vor der Bildung einer neuen Bundesregierung. Wir hoffen sehr, dass sich die demokratischen Kräfte auf eine Koalition einigen können. Was könnte eine neue deutsche Außenpolitik anders machen? Welche Einflussmöglichkeiten hat sie überhaupt in der Region?
Eigentlich, ich erwarte nicht viel von der neuen Regierung. Ich erwarte viel mehr von der Opposition, und zwar von der demokratischen Opposition. Ich erwarte mehr von den Grünen, von der Linke, eine starke Unterstützung der sozialen Bewegung in Lateinamerika. Ich würde mir natürlich hoffen, dass die neue Regierung tatsächlich eben fortschrittliche Parteien in Lateinamerika und fortschrittliche Prozesse in Lateinamerika unterstützt. Aber wenn die alte Regierung das nicht machte, warum sollte diese Regierung es tun? Da bin ich sehr skeptisch. Ich weiß nicht, ob Germán das so aussieht.
Ich denke, das ist das Beste, was hier uns hätte passieren können. Dass es nur eine große oder kleine Koalition gibt und die versuchen irgendwie sich zu verstehen. Weil ich denke auch wie Pedro, dass die Grünen zum Beispiel und die Linke auch sind besser in der Opposition als in der Regierung. Ich bin mir sicher, dass die Grünen jetzt irgendwie wahrscheinlich so eine ganz neue aufstellen und irgendwie ein bisschen mehr Linker irgendwie werden und versuchen, was die AfD und die CDU haben, zu stoppen oder versuchen, mindestens das zu mildern. Und in Lateinamerika, Sie wissen, die Sache, was hat passiert. Jetzt die Wahlen in Chile sind sehr, sehr wichtig für Südamerika. Ne? Und wie Petro in Kolumbien sich weiterhält oder Lula in Brasilien. Ne? Und mehr oder weniger so einen Front zu machen gegen Neoliberalismus à la Milei mit der Kettensäge und sowas. Ne? Wobei in Argentinien habe ich überhaupt keine Hoffnung mehr. Ich glaube, das wird irgendwie 4 Jahre lang so gehen. Und wer weiß, ob es nicht wiedergewählt wird. Ne? Pedro am Anfang da sagte, es gibt in der Bevölkerung eine totale Apathie und so. Und es gibt natürlich Leute, die auf die Straße gehen, aber wir sind 50 Millionen Einwohner. Ne? Und der Rest bleibt zu Hause oder versucht über Internet irgendwas zu machen, aber präsent sind sie nicht. Und die Opposition in Argentinien hat sie total verkauft. Das kann man eigentlich vergessen. Moment. Jetzt gibt es das Wahlen wieder im Mai. Ich werde in Argentinien sein, danach kann ich natürlich ein bisschen erzählen, wie das Ganze gelaufen ist.
Das ist ein wenig hoffnungsvoller Abschluss, aber vielleicht ein sehr realistischer Blick in die Region. Stichwort Mai, dann wird es eine Veranstaltung auch im Fritz-Bauer-Forum nochmal geben. Wir verlinken sie natürlich in den Informationen zu diesem Podcast. Für diesen heutigen Blick möchte ich mich herzlich bedanken, Pedro Corvetto, Germán Wiener. Danke für die Zeit und bleiben Sie hoffnungsvoll trotz der Situation. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Ich bedanke mich auch wieder.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.